NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Hallo, mein Name ist Miron Tenenberg. Nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen rollt hierzulande schon wieder der Ball in der zweiten Fußball-Bundesliga. In der ersten geht es dann in 2 Wochen los. Passend zum bevorstehenden Saisonstart bietet das Jüdische Museum Rendsburg eine besondere Schau. Dort wurde vor wenigen Wochen nämlich die Ausstellung Superjuden, jüdische Identitäten im Fußballstadion eröffnet. Dazu habe ich mit Jonas Kuhn gesprochen, der die Ausstellung hier in den Norden gebracht und angepasst hat. Er ist nicht nur Kurator der Ausstellung, sondern auch Leiter des Museums. Hallo. Sie zeigen in Ihrer Ausstellung jüdische Fußballbiografien und deutsche und internationale Fankulturen. Wie kommt man darauf, Fußball und jüdische Geschichte miteinander zu verbinden?
Die Idee geht natürlich zurück auf das Jüdische Museum in Wien und die Kolleginnen dort haben sich einfach gefragt, Fußball ist so ein Massenphänomen, so populär. Es gibt so viele Menschen, die selber Fußball spielen, so viele Menschen, die irgendwie passiv daran teilhaben. Gibt es eigentlich eine jüdische Komponente daran? Es ist tatsächlich ein Standardvorgehen in einem jüdischen Museum, dass man sich Themen nimmt, die spannend sind und schaut, gibt es was Jüdisches, wo ist das Jüdische? Und oft entdeckt man es dann eben auch. Und in diesem Fall tatsächlich auch ziemlich eindeutig.
Sie sagten gerade, dass die Ausstellung ursprünglich aus Wien, also aus Österreich, übernommen wurde. Sie haben dann aber auch Geschichten von den Nordclubs angereichert. Also das wären dann Werder Bremen, der HSV, St. Pauli und auch Holstein Kiel. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ganz genau. Also die Idee war, die Ausstellung zu übernehmen, den Österreich-Teil aber etwas kleiner zu machen, weil es natürlich immer unser Ziel ist, das regionale Publikum auch ins Haus zu bekommen. Und dann saßen wir zusammen und haben uns überlegt, ja, wie sieht's eigentlich mit der Geschichte unserer Nordclubs aus? Wir haben uns da bezogen auf die erste und zweite Liga und haben dann überlegt, wer spannend sein könnte und haben die Leute angeschrieben oder auch teils über Kontakte erreicht. Also wir hatten beispielsweise im Freundeskreis des Jüdischen Museums, hatte jemand einen Kontakt zum HSV, das wurde dann vermittelt. Oder wir haben mit einer Kollegin von Holstein Kiel schon in einem anderen Projekt mal zusammengearbeitet und dann haben wir Gespräche aufgenommen und die Rückmeldung von allen 4 Nordclubs war durchweg positiv und dann ging's los.
Da frage ich mich, gab es auch negative Rückmeldungen? Leute, die tatsächlich über die jüdische Vergangenheit oder auch die NS-Vergangenheit gar nicht sprechen wollten?
Nein, es gab überhaupt gar keine negativen Rückmeldungen.
Denn gerade Werder Bremen, HSV, St. Pauli, bitte korrigieren Sie mich, über Holstein Kiel weiß ich das nicht, aber die Erstgenannten, die haben ja durchaus ihre NS-Vergangenheit beleuchtet und ihnen dann auch problematische Exponate übergeben, wie zum Beispiel ein Foto einer Fußballmannschaft, in dem die Spielenden alle einen Hitlergruß zeigen.
Ja, genau. Also alle 3 Vereine, die Sie gerade genannt haben, aber auch Holstein Kiel, beschäftigen sich sehr intensiv mit ihrer Vergangenheit. Ich glaube, gerade Werder Bremen ist da ganz weit vorne, aber auch FC St. Pauli natürlich. Und das scheint, auch wenn es früher insgesamt eher aus der Fankultur ja kam, mittlerweile etwas zu sein, woran einfach ein Profiverein auch gar nicht dran vorbeikommt. Und wir haben da eine sehr große Offenheit erlebt. Wir haben auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in Gesprächen erfahren. Und das gilt eigentlich für alle 4 Vereine. Holstein Kiel zum Beispiel bringt in diesem Jahr auch noch eine neue Vereinschronik heraus, wo gerade auch die NS-Zeit nochmal genauer beleuchtet wurde.
Was hat Sie denn bei der Recherche oder auch bei der Vorbereitung der Ausstellung besonders überrascht oder vielleicht auch berührt?
Also für mich war eigentlich die überraschendste und auch großartigste Geschichte, würde ich sagen, das Engagement vom SV Werder Bremen und deren Fans, die nach dem 7. Oktober sich für die Freilassung der Geiseln der Hamas eingesetzt haben. Und wie öffentlich und offiziell das gemacht worden ist, das hat mich sehr beeindruckt. Weil das ist doch etwas, was in Deutschland insgesamt und jetzt im Profifußball noch mehr eher nicht vorgekommen ist. So wirklich offizielle Stellungnahmen, eine ganz klare Positionierung mit Bezug auf den 7. Oktober. Und dass das sogar in Flaggen vom Stadion sichtbar war. Fankurios ist das eine, finde ich, aber eben auch in Flaggen, die vor dem Stadion geweht haben, in offiziellen Besuchen auch aus Israel, nach Israel. Das fand ich sehr beeindruckend. Das finde ich immer noch sehr beeindruckend, dass der SV Werder Bremen sich da so eindeutig positioniert hat.
Das waren Flaggen, auf denen gefordert wurde, dass Hersch Goldberg-Pullin zum Beispiel freigelassen werden soll. Oder dann auch die Trauer ausgedrückt worden ist, als man erfahren hat, dass er ermordet wurde. Sie zeigen aber auch zum Beispiel Transparente, auf denen steht, jeder Angriff auf jüdisches Leben ist einer zu viel. Wir reden davon, richtig?
Genau. Also einerseits, man kann natürlich über das diskutieren oder man sollte auch über das diskutieren, was jetzt in Bezug auf Israel und Gaza passiert. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sollte man den 7. Oktober als singuläres Ereignis auch so stehen lassen und erstmal wahrnehmen, was da passiert ist. Und dass Werder Bremen das ohne Diskussion gemacht hat, finde ich sehr beeindruckend. Und dass die Fanszene dann auch noch gesagt hat, im Umkehrschluss gucken wir, was ist eigentlich mit Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und da gab es ja die Kritik, dass die Sympathie- und Empathiebekundungen ausgeblieben sind, dass es keine klare Positionierung gegen Antisemitismus gab an vielen Stellen. Die gab es ja von jüdischer Seite die Kritik und dass dann eine Fankurve sich das zur Aufgabe nimmt, groß zu zeigen, jüdisches Leben muss geschützt werden. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Deswegen ist es auch das Titelbild der Ausstellung geworden.
Der Titel wiederum der Ausstellung, nämlich Superjoden, stammt von dem Fußballclub Ajax Amsterdam. Können Sie den kurz erklären?
Ja, also ich habe gelernt, dass Ajax selber auch Super Ajax genannt wird. Und eine Fangruppierung, F-Side, haben sich diesen Begriff Superjuden genommen, weil sie selber antisemitisch beschimpft wurden von gegnerischen Fans und haben sich das dann angeeignet. Und gehen eben mit diesem Begriff auch ins Stadion, benutzen den Davidstern oder auch die Israel-Flagge als eigene Symbolik, bringen eigene Fanartikel raus, auch mit dem Davidstern drauf. Und das war aus Sicht der Kollegin aus Wien eine gute Idee, das zum Titel zu machen, finde ich auch. Ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil den Leuten nicht ganz klar ist, als erstes, woher es eigentlich kommt. Ist aber ein wunderbares Beispiel dafür, finde ich, wie sich diese jüdische Identität angeeignet wird, ohne dass es einen wirklich jüdischen Bezug gibt.
Wo wir gerade über Fankultur reden, können wir ja auch mal den Blick auf sogenannte Judenclubs werfen. Da fällt vor allen Dingen auch der FC Bayern München in den Blick. Kurt Landauer ist bei Ihnen in der Ausstellung. Was hatte es damit auf sich?
Der FC Bayern München, der galt in der Zwischenkriegszeit, also vor 1933, als sogenannter Judenclub, weil auch mehr als 10% der Mitglieder jüdisch waren. Und einer davon, nämlich der Präsident, war eben Kurt Landauer, der auch den FC Bayern München zur ersten Meisterschaft damals geführt hat. Und Kurt Landauer wurde von den Nazis als jüdisch verfolgt, war 1938 nach dem Pogrom in Dachau interniert und konnte danach in die Schweiz fliehen, ist wiedergekommen und ist nach dem Krieg wieder Präsident des FC Bayern München geworden. Also eine sehr tragende Persönlichkeit, die in Deutschland und auch beim FC Bayern München komplett in Vergessenheit geraten ist. Also es passt einfach zu allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Man hat darüber nicht gesprochen, man hat sich damit nicht beschäftigt. Und tatsächlich ist es so, dass nicht der FC Bayern München diese Geschichte wieder in Erinnerung gerufen hat, sondern eine Fangruppierung, die Schickeria München. Die haben 2006 eine große Stadionchoreografie gemacht und an ihn erinnert. Und seitdem hat der FC Bayern München dieses Thema auch aufgegriffen, sich auch selber mit seiner Geschichte beschäftigt. Und ja, geht auch kommerziell eine Werbefigur, würde ich sagen, des FC Bayern München. Und steht auch so ein bisschen stellvertretend für eine Haltung, die der FC Bayern München nach außen hin vertritt. So, das ist eben ein Beispiel von vielen, wie durch Engagement aus der Fanszene die Vereine dazu genötigt werden, teilweise oder eben auch liebevoll angestoßen werden, sich mit dieser NS-Geschichte auch auseinanderzusetzen.
Sagen Sie, haben Sie eigentlich auch den Frauenfußball beleuchtet?
Der Frauenfußball kommt in der Ausstellung punktuell vor, in Bezug auf Wien, mit einer jüdischen Akteurin, die Frauenfußball angestoßen hat, Ella Zwieback, aber ansonsten findet der Frauenfußball nicht statt. Das ist insgesamt ein wichtiges Thema, glaube ich. Die Ausstellung blendet andere gesellschaftlich relevante Themen, die auch zu besprechen wären in Bezug auf Fußball, größtenteils aus. Also es geht in erster Linie jetzt um das Thema jüdische Identität und Antisemitismus. Und wir sind ganz froh, dass wir dann jetzt über die Nordclubs zum Beispiel so Themen wie Sexismus, Queerfeindlichkeit oder auch Rassismus auch noch mit erwähnen konnten.
Würden Sie sagen, dass es eine politische Ausstellung ist?
Ich würde sagen, jede Ausstellung, die in einem jüdischen Museum stattfindet, ist eine hochgradig politische Ausstellung, ja.
Okay, andersrum, wie politisch darf oder wie politisch soll eigentlich eine Ausstellung über Sport in einem jüdischen Museum sein?
In der Vorbereitung, auch im Austausch mit den Nordclubs, war immer klar, Fußball ist immer politisch. Das heißt, eine Ausstellung über Fußball in einem jüdischen Museum ist automatisch auch politisch und sollte es auch sein. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man die Waage findet zwischen Informationen für Besuchende, Unterhaltung für Besuchende, aber eben auch eine gewisse politische Positionierung. Und das gelingt der Ausstellung, glaube ich, ganz gut. Es gibt einerseits sehr viele sehr interessante Exponate, sowohl 3D-Objekte als auch Fotos, Geschichten, die vorher noch nie gehört wurden. Und gleichzeitig bekommt man eben auch einen Eindruck davon, was der Fußball oder das Stadion eben auch für ein wichtiger gesellschaftlicher Raum ist, in dem eben sich politische Debatten auch widerspiegeln.
Eine Ausstellung kommt heutzutage aber auch nicht nur mit den Exponaten aus. Was haben Sie denn drumherum noch geplant?
Wir haben ein Begleitprogramm geplant. Natürlich Vorträge, aber hier im Jüdischen Museum sind wir der Meinung, dass oft es besser ist, wenn Menschen selber mitmachen müssen oder was machen dürfen, dass das ein bisschen nachhaltiger ist. Und wir haben einmal ein ganz tolles Ereignis am 7.9., ein dreiseitiges Fußballspiel, das geht zurück auf einen dänischen Künstler, wo die Regeln ein bisschen verändert sind. Es geht nicht darum, die meisten Tore zu bekommen, sondern die meisten Tore zu verhindern. Es gibt keinen Schiedsrichter, das muss alles selber ausgehandelt werden. Und da wollen wir hier mit Zuschauenden und mit Mannschaften aus Rendsburg einen schönen Tag zusammen haben und gleichzeitig auch ein Zeichen für Vielfalt, ein friedliches Miteinander setzen. Und dann haben wir, da wir öfter und gerne mit Maccabi Deutschland kooperieren, eine Veranstaltung, einen Workshop zum Thema Erinnerung und Feindbilder im Fußball, wo wir mit der Kollegin Samantha Bornheim von Maccabi Deutschland und den Besuchenden dann anhand einer Zeitleiste gemeinsam auch das Jüdische in der Geschichte des deutschen Fußballs beleuchten werden.
Vielen herzlichen Dank. Ich sprach mit Jonas Kuhn. Er ist der Leiter des Jüdischen Museums in Rendsburg. Und die Ausstellung Superjuden, jüdische Identität im Fußballstadion, können Sie noch bis zum 1. Februar des kommenden Jahres in Rendsburg sehen. Herr Kuhn, eine letzte Frage habe ich aber noch. Bei uns bekommen die Gäste und Gästinnen immer auch noch eine Chance, sich ein Lied mit jüdischem Bezug zu wünschen. Auch Sie haben einen Wunsch mitgebracht. Welcher ist es denn?
Genau, ich habe ein Lied mitgebracht, das mich schon sehr lange in meinem Leben begleitet und was ich sehr mag. Das ist von Leonard Cohen, In My Secret Life, und ich freue mich, wenn wir die Live-Version aus London hören. Das Lied hat mich in verschiedenen schwierigen Lebenssituationen begleitet und ich empfinde Musik oft als haltgebend, würde ich sagen, und unterstützend, und das ist eins dieser Lieder.
Sie hörten Leonard Cohen mit der Live-Version von In My Secret Life. Darin singt er vom inneren Zwiespalt, unerfüllten Sehnsüchten und moralischen Spannungen. Also einfach von dem Leben, das wir innerlich führen und das nie ganz mit dem Äußeren übereinstimmt. Letztendlich ist es ein Song über das Ringen mit sich selbst. Und damit geht es nun zu den aktuellen Meldungen.
Der Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, hat mit Unverständnis auf die Kritik des Auswärtigen Amtes an der Hilfsinitiative Deutscher Städte für Kinder aus dem Gazastreifen reagiert. Offensichtlich wolle das Auswärtige Amt diesen Kindern nicht helfen, sagte er dem evangelischen Pressedienst. Fürst hatte die Initiative gemeinsam mit dem Vorsitzenden der palästinensischen Gemeinde in Hannover, Yazid Chamoud, angeregt. Dabei sollen jeweils rund 20 verletzte oder traumatisierte Kinder aus der Kriegsregion im Gazastreifen sowie aus Israel in deutschen Städten in Obhut genommen und medizinisch versorgt werden. Die Städte Düsseldorf, Bonn, Kiel und Leipzig unterstützen den Vorschlag. Das Auswärtige Amt erklärte, die Idee sei nett für den Wahlkampf. Den Menschen helfe sie aber nicht. Das Außenministerium will die Pläne prüfen. Die Diskussionen um einen offenen Brief von Kulturschaffenden, der ein Ende von Waffenlieferungen an Israel fordert, dauern an. Der Sänger und Musiker Heinz-Rudolf Kunze aus Hannover zeigt sich im Gegensatz zu Dutzenden deutschen Prominenten nach wie vor solidarisch mit Israel. Er sei dagegen, Israel nicht mit Waffen zu beliefern, sagte der 68-Jährige der Berliner Zeitung. Die deutsche Staatsräson und seine persönliche Überzeugung sage, dass wir uneingeschränkt und immer, weil es sich gehört, als Deutschland an der Seite Israels stehen müssen. Kunze führte in dem Interview aus, solange Israel umgeben ist von islamistischen Staaten und Gruppierungen, die völkermordbereit gegenüber Juden seien, sei es für ihn selbstverständlich, dass der jüdische Staat, der um seine bloße Existenz kämpfe, auch Waffen erhalte. Inzwischen rund 370 Schauspieler, Musiker und Medienleute haben sich in den vergangenen Tagen aufgrund der Situation im Gazastreifen einem Aufruf zu einem Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel angeschlossen und weitere Sanktionen gefordert. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 leben Jüdinnen und Juden außerhalb Israels offenbar oft in einer parallelen Realität. Zu diesem Ergebnis kommt das Projekt Kolot, das seit dem 7. Oktober Interviews mit Betroffenen führt. Trägerin des Projekts ist die bundesweite Opferberatungsstelle bei antisemitischer Gewalt. Deren Leiterin, die Psychologin Marina Czerniewski, sagte im Deutschlandfunk, die Auseinandersetzung mit einem extrem traumatischen Ereignis für Juden weltweit dauere an. Die jüdische Tradition und religiöse Praxis könnten möglicherweise tragen, wie sie das über Jahrtausende getan habe. Das Projekt versteht sich als audiovisuelles Archiv und Zeitdokument. Es geht den Angaben zufolge um persönliche Erzählungen und zeitgeschichtliche Zeugnisse über jüdisches Leben und Antisemitismus in Deutschland. Diese Stimmen würden in der öffentlichen Wahrnehmung oft marginalisiert und überhört. Das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam bekommt keine Bundesmittel mehr. Während die Ausbildungsstätte für Rabbiner im Jahr 2023 noch 388.000 Euro erhielt, seien die Zuschüsse für 2024 komplett gestrichen worden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion. Auch für dieses Jahr seien keine Mittel mehr vorgesehen. Das Abraham-Geiger-Kolleg ist die erste entsprechende Neugründung in Kontinentaleuropa nach der Shoah. Die Trägerschaft wurde im Januar 2023 von der Leo Beck Foundation an die jüdische Gemeinde zu Berlin übertragen. Hintergrund waren Vorwürfe gegen den langjährigen Rektor des Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, unter anderem wegen Machtmissbrauchs und Fehlverhaltens. Er bestreitet die Vorwürfe und ging gerichtlich gegen sie vor. Soweit die Meldungen.
Sie hörten Shabbat Shalom mit mir, Miron Tenenberg. Ich übergebe an Rabbiner Paul Moses Strasko aus Düsseldorf mit seinen Gedanken zur aktuellen Parasha Va'etchanan, also dem aktuellen Torah-Abschnitt Va'etchanan.
Die Tora spricht zu uns in der Sprache der Menschen, Dibra Torah Kleshon Bnei Adam. Dieser talmudische Grundsatz bedeutete ursprünglich, dass der wörtliche Sinn eines Textes der maßgebliche ist. Doch im frühen Mittelalter, zur Zeit von Moses Maimonides, dem Rambam, erhielt dieser Gedanke eine tiefere Bedeutung, die für das Verständnis des Judentums zentral ist. Die Tora bedient sich der Alltagssprache, um auch das Unbeschreibliche auszudrücken. Für Rambam war dies von entscheidender Bedeutung. Eines seiner berühmten 13 Prinzipien des Glaubens betont die Nichtkörperlichkeit Gottes. Dennoch finden sich im Tanach zahlreiche Beschreibungen göttlicher Körperteile. Nase, Beine, Rücken, Hände, Arme, Augen, Mund, Nasenlöcher, Finger und, für die heutige Betrachtung besonders wichtig, das Gesicht. Der klare Grundsatz Rambams über die Nichtkörperlichkeit Gottes zeigt, wer in der hebräischen Bibel liest und daraus das Bild eines bärtigen Mannes im Himmel mitnimmt, der uns bei Fehltritten mit Blitzen straft, verfällt die eigentliche Botschaft. Die Tora sagt, Gott spricht, weil unsere Sprache nicht ausreicht, um die Tiefe dessen zu beschreiben, was ein Prophet erfährt. Sich Gott als eine Art überdimensionierte menschliche Gestalt vorzustellen, meist als Mann, macht die Deutung von Versen wie »Niemand kann mein Gesicht sehen und leben« einfach, aber leer. Gott wird dabei zu einer Art Medusa herabgesetzt. Doch wenn wir uns fragen, was Gesicht wirklich bedeutet, verändert sich alles. Gottes Gesicht wird zum Spiegel dessen, wer wir wirklich sind, jenseits unserer Selbsttäuschungen. Niemand kann sich selbst ohne den Schutz unserer Illusionen betrachten und danach dasselbe Leben weiterführen, das wir in unseren bequemen Vorstellungen gelebt haben. Mit dieser höheren Deutung löst sich der scheinbare Widerspruch in einem der letzten Verse der Tora auf, wo es über Mose heißt, er sei der größte aller Propheten, der den Ewigen von Angesicht zu Angesicht kannte. Es gibt keinen Widerspruch. Gerade das, was Mose zu Mose machte, war seine Fähigkeit, jene mentalen Ausflüchte zu überwinden, zu denen wir anderen greifen, um die Schuld für das, was in unserem Leben schiefläuft, auf andere oder äußere Umstände abzuwälzen. Angesichts dieser grundlegenden Neuorientierung lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und ein Detail aus der Parasha Va'etchanan zu betrachten, das in dieser Diskussion oft übersehen wird. Mose spricht zu den versammelten Israeliten und leitet die Wiederholung der 10 Gebote ein, indem er sagt, von Angesicht zu Angesicht sprach der Ewige mit euch auf den Berg aus dem Feuer. Von Angesicht zu Angesicht mit allen, die dort versammelt waren. Nicht nur mit Mose, wie es in seinem Nachruf heißt. Was bedeutet das aber? Verschiedene wichtige Kommentatoren legen Wert auf die wörtliche Auslegung. Rashi erklärt, dies sei ein Zeichen der Echtheit. Nicht ich habe gesprochen, sondern Gott selbst. Ibn Ezra formuliert es noch knapper. Es gab keinen Mittler. Sforno betont, es war kein Traum. Doch der entscheidende Schlüssel liegt in einer Präposition. Samson Raphael Hirsch weist auf den Buchstaben Bet hin, die Präposition, die innerhalb bedeutet. Panim bepanim, nicht panim el panim. Angesicht in Angesicht, nicht Angesicht zu Angesicht. Er schreibt, das Angesicht ist nicht nur ein anderer zugewandt, sondern es dringt in das andere ein. Durch das Angesicht verbindet sich das Innere des einen mit dem Inneren des anderen. Dies ist nicht nur eine tiefgründige Auslegung, sondern auch ein Ausdruck schönsten Judentums. Die Offenbarung am Sinai ist der symbolische Moment in der Tora, in dem wir uns für ein anderes Morgen entschieden haben als für das Gestern. Dieser Augenblick in der theologischen Geschichte mag selbstverständlich erscheinen, doch wie selbstverständlich ist eine Entscheidung zur Veränderung wirklich? Wir könnten mit den Schultern zucken, wenn wir nach einer Antwort suchen. Doch wann haben wir zuletzt eine bloße Meinung geändert? Nicht im Sinne von, früher mochte ich dieses Restaurant, jetzt nicht mehr, sondern früher glaubte ich an diese Idee, doch nach einem ehrlichen Blick in dem Spiegel der Wahrheit werde ich mein Leben neu ausrichten. Ich bin bereit, dass jene, die einst mit mir übereinstimmten, mich nun ablehnen. Niemand kann Gottes Angesicht sehen und weiterleben, denn der Preis ist zu hoch. Doch je weiter wir uns gemeinsam in Räume begeben, in denen keine Veränderung mehr möglich ist, desto höher wird der Preis, wenn wir es nicht einmal versuchen. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbiner Paul Moses Strasko aus Düsseldorf mit seinen Überlegungen zur Körperlichkeit Gottes und der Notwendigkeit des Wandels. Und jetzt hören Sie das Petroli. Übersetzt lautet der Text: Öffne mir die Tore der Gerechtigkeit, dass ich einziehe und den Herrn preise. Es singen die drei Kantoren.
Petroli, Schare. Shar l'Adonai tzadikim yavovo pituli sharei tzedek avova modeya ze.
haita lerosh pina nagil na nagil me eta donai haita zot nagil hini flat be Adonai Nagila Venis Mechavo Lomut Ki Echie Vasaper Vaseya Yasor Israniya ולמוות לא נתנני.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.